Willkommen zum YouWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Amir Kassai, der beste Werber der Welt. Viel Spaß beim Zuhören. It's just different.
Here's to the crazy ones, the rebels, the troublemakers. Unsere Aufgabe ist es, den Status quo zu hinterfragen. Nicht den einfachen Weg zu gehen. Nicht zu sagen, das geht nicht. Nicht zu sagen, das hat man immer schon so gemacht. Nur so, nur mit der Einstellung, mit dem Anspruch, kannst du die Dinge zum Besseren verändern. Ich sage ja immer, eine meiner Lebensweisheiten ist, du musst zuerst springen und dann wirst du mutig, nicht umgekehrt. Das war die Situation mit 15. Du denkst nicht nach, ob du den Mut hast zu springen, sondern du springst, weil es gar nicht anders geht. Und erst im Laufe des Prozesses wirst du mutig. Und bei mir ging es ja wirklich um Existenzkampf. Das kann man sich in Europa nicht vorstellen. Der schwere Weg ist immer der richtige, weil das ist der erwachsene Weg. Und ich glaube, das müssen viele Leute für sich selber mal sich selbstbewusst werden, dass der richtige Weg zwar der schwerere Weg ist, aber am Ende führt dich das eher zum Ziel als der einfachere Weg, der dich vielleicht kurzfristig glücklich macht, aber am Ende eigentlich zu nichts führt.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018, durfte in mehr als 230 Podcast-Folgen schon mit mehr als 250 Menschen darüber sprechen, wie sie die neue Arbeitswelt gestalten. Ich bin Vater von 3 Töchtern und frage mich, was wir heute schon dafür tun können, dass die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher wird. Und genau darum geht's auch hier. Ich lade mir Leute ein, die erzählen, wie sie ihre Arbeit gefunden haben, der sie heute mit Leidenschaft nachgehen. Es geht also um Hürden, es geht um Fehler, es geht um Experimente und das interessiert mich. Heute geht es um eine ganz besondere Geschichte. Amir Kassai ist bei mir, der vielleicht wichtigste Werber unserer Zeit. Er beschreibt in seinem aktuellen Buch, das er gerade vorgelegt hat, seine Geschichte vom Unsinn des Lebens, was mich mein Weg vom Kindersoldaten zum besten Werber der Welt gelehrt hat. Amir kommt aus dem Iran, ist dort aufgewachsen, musste in den Krieg als Kind. Was er dort erlebt hat, beschreibt er im Buch. Wir reden aber auch darüber, über seinen Weg, seine Flucht nach Österreich und wie er sich dann mit großem Ehrgeiz sein neues Leben aufgebaut hat, in die Werbung gekommen ist, auch durch Zufall, was er dort gelernt hat, wie er zu Springer und Jacobi kam, der renommiertesten Werbeagentur Europas damals. Er ging zur DDB, baute diese neue Agentur nach neuen Ideen auf. Ich war zu der Zeit auch gerade bei DDB, arbeitete als Community Manager in Hamburg und bin ihm seitdem eigentlich digital gefolgt. Daher ist es mir eine große Ehre zu hören, was er zu sagen hat zu seinem Buch, zu seiner Geschichte, die ihn dann weiterbrachte bis nach New York in die Zentrale von DDB, wo er der weltweite Chef wurde dieser großen Agenturgruppe. Und heute schaut er so ein bisschen zurück, plant aber auch neue Schritte. Darüber sprechen wir. Ich wünsche euch gute Unterhaltung.
New Work Chat Werbung.
Support für die heutige Podcast-Folge kommt von Desklee, eurer neuen Workplace-Management-Plattform. Desklee gibt euch eine intuitive App. Eure Mitarbeitenden können darin ganz einfach ihren Raum, ihren Platz im Büro buchen. Und ihr seht wiederum, wie die Auslastung ist. Ihr könnt darauf eingehen, was sich die Menschen wünschen und könnt so einen menschenfreundlichen Ort schaffen, ein neues Büro der Zukunft. Und Desklee ist dafür auch ausgezeichnet, ist sehr, sehr gut bewertet bei OMR Reviews. Ihr solltet das unbedingt mal auschecken, wenn ihr euch gerade mit der Frage beschäftigt, wie euer Büro in Zukunft gestaltet wird. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Amir da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland.
Guten Morgen. Hallo.
Amir, für die, die es nicht wissen, wo befindest du dich denn gerade? Du bist ja nicht unbedingt in Deutschland.
Nee, ich lebe hier schon seit fast 8 Jahren in Spanien zwischen Barcelona und Ibiza, genau.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute sprechen über dein Buch vom Unsinn des Lebens. Das hast du vor kurzem veröffentlicht. Es ist deine Geschichte. Es sind ganz viele Geschichten, die du erlebt hast, die du mitgeschrieben hast. Es geht um große Herausforderungen. Es geht aber am Ende des Tages auch um Mut. Und ich bin ja auch ein Optimist. Und deswegen wollen wir da heute gerne mal reinschauen. Für die, die es auch nicht wissen, ich habe ja auch mal bei DDB gearbeitet in Hamburg 2011. Das war, glaube ich, auch so die Zeit, als du gerade nach New York gegangen bist. Also ich habe im Juni in Hamburg angefangen. Wann bist du nach New York gegangen? So in dem Dreh auch, oder?
Ich habe im Februar den Job angefangen und umgezogen bin ich damals im September 2011, genau.
Aber bevor wir da hinkommen, starten wir mal ganz vorne. Ich bin ja so wie du auch Vater und habe drei Töchter und meine mittlere Tochter, die spricht hier das Intro ein.
Aber mit derselben Frau, oder?
Ja, ja.
Das ist langweilig. Ich habe ja vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Nee. Aber alles richtig gemacht. Nee, weil ich glaube, was Beziehungen und Familie anbelangt, hast du mir einiges voraus. Definitiv.
Na, jedenfalls spricht die mittlere Mathilda das Intro ein.
Cool.
Und die
cool.
Introduce dich dann quasi auch. Und super. Meine Gäste und Gästinnen haben quasi den Job, ihr zu erklären, was sie eigentlich so tun. Also, was würdest du meiner Zehnjährigen sagen? Was machst denn du eigentlich so?
Meinst du jetzt gerade?
Das kannst du beantworten, wie du möchtest.
Ach so, nee, also wenn sie ein Briefing braucht für ein Intro, dann geht es um die Geschichte eines kleinen iranischen Jungen, der trotz aller Widerstände und Unwahrscheinlichkeiten sich selber treu geblieben ist und am Ende des Tages irgendwie seinen Platz in diesem Leben gefunden hat und dieser Welt. Und auf dieser Reise extrem viele spannende, traurige, positive, auch ungewöhnliche Erlebnisse hatte.
Ja,
und jetzt sitzt er als Rentner auf Ibiza, aber legt die Füße nicht hoch, sondern versucht immer noch Lehrling zu bleiben, genau.
Ja, da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, ob das jetzt schon das Letzte ist mit dem Frührentner-Dasein. Ja. Aber meine Jüngste, die ist ja 5. Und als du 5 warst, da warst du ja noch im Iran. Genau. Dort, wo du groß geworden bist. In deinem Buch beschreibst du ja auch von deiner Kindheit, warst auch viel draußen, hast auch viel Fußball gespielt. Also, so wie das bei mir auch noch war, es war ja auch die Zeit vor dem Internet irgendwie. Das, was man unseren Kindern heute vielleicht auch ein bisschen mehr wünscht, geht doch raus, treibt doch Sport. All das, was wir uns heute auch so ein bisschen anschauen, deine Story, die auch geprägt ist von einem starken Willen, von dem Ehrgeiz, hat das so ein bisschen auch in deiner Kindheit schon so seine Wurzeln, auch in diesem Fußball? Weil ich erinnere mich bei mir, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger, wir haben uns immer gebattelt, immer wer schießt mehr Tore. Ist das so bei dir auch so eine Zeit gewesen, wo so ein bisschen was, so ein Fundament gelegt wurde?
Ich glaube, ich war immer schon ehrgeizig, schon als Kind ehrgeizig. Und ich war immer einer, der, glaube ich, immer versucht hat, die anderen mit anzutreiben oder so eine Führungsrolle zu übernehmen, auch wenn wir auf der Straße Fußball gespielt haben, indem wir Turniere organisiert haben oder Mannschaften zusammengestellt haben. Das hatte ich immer in mir, aber eher wahrscheinlich unbewusst. Und das hat sich im Laufe der Jahre sicher verstärkt aufgrund dessen, was ich dann später erlebt habe. Aber ich glaube, das hatte ich schon charakterlich in mir, definitiv.
Mhm. Weil gerade sagt man ja, die ersten Jahre prägen einen ja auch besonders für das, was dann später im Leben kommt. Aber diese schöne Kindheit, die wurde dann erschüttert von diesem schrecklichen Krieg, der begann. Und du hast es schon sehr oft erzählt, aber für die, die es vielleicht auch nicht wissen, du wusstest dann wirklich auch in diesen Krieg hinein. Vielleicht kannst du uns zumindest mal einen kleinen Einblick geben, was dann passierte.
Naja, es fing ja mit der Revolution 1978 an, wo das Land sozusagen auf den Kopf gestellt wurde. Dann haben die Mullahs übernommen. 1980 hat dann Saddam Hussein Iran angegriffen. Das war der erste Golfkrieg. Und das neue Regime, weil sie halt natürlich das Land jetzt komplett zerrüttet hatten, hatte keine vernünftige Militärinfrastruktur und war ja auch auf Sanktionsliste. Und die einzige Chance, die sie hatten, dass sie Menschenmassen gegen die irakische Armee geschmissen haben, unter anderem Kinder, also zwischen, die Jüngsten waren 11 bis 15, 16, teilweise freiwillig gemeldet, teilweise abgezogen. Und ich war halt einer derjenigen, die halt von der Schule abgeholt worden sind und nach Grundausbildung an die Front geschickt worden sind, genau, mit 13,5.
Ja, das ist ja eine unfassbar traumatische Erfahrung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Es muss ja auch sehr schmerzhaft für dich gewesen sein, das nochmal aufzuschreiben, denn in deinem Buch schreibst du auch sehr detailliert darüber, über diese Phase, die dich dann am Ende ja auch aus dem Land gebracht hat, beziehungsweise haben deine Eltern das auch veranlasst. Also das kann man sich dann alles in Ruhe auch nochmal in dem Buch durchlesen. Aber wie war dann auch der Moment, da raus zu können oder auch zu müssen?
Naja, für mich, meine Eltern haben mir ja zum zweiten Mal dann das Leben geschenkt. Also so sehe ich das, indem sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zu fliehen. Und dann war ich ab dem Moment dann auf mich selber gestellt, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich hatte weder Unterstützung noch Orientierung und musste mich im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben schlagen, indem ich zuerst einmal nach Istanbul kommen musste, dann politisches Asyl beantragt habe, dann in Österreich aufgenommen wurde und dort mir halt ein Leben aufbauen musste mit 15, 16. Aber das war im Nachhinein, wie gesagt, deswegen heißt ja der Titel des Buches Vom Unsinn des Lebens. Nach vorne schauen macht das Leben keinen Sinn. Weil wenn du in solchen Momenten steckst, ergibt alles keinen Sinn. Ja. Im Nachhinein in der Rückbetrachtung macht es komplett Sinn, weil ohne diese Erfahrungen, ohne diese Schule, ohne diese harte Zeit wäre ich nicht der Mensch, den ich später geworden bin. Mit all den Konsequenzen und all den mit all den Konsequenzen, aber auch mit dem Wertesystem,
ja.
das dich durchs Leben navigiert, weil du dann immer wieder, also du vergisst nie, wo du herkommst. Gerade in einer Industrie wie Werbung, die ja sehr viel von Schein und Ego und, sage ich einmal, Substanzlosigkeit bestimmt ist, hilft dieser Hintergrund extrem, dass du nicht die Bodenhaftung komplett verlierst. Also ich habe auch, das schreibe ich auch in dem Buch ganz ehrlich drin, natürlich aufgrund meines Erfolges irgendwann einmal auch ein viel zu großes Ego bekommen und wurde eine schlechtere Version meines Ichs. Aber ich habe die Bodenhaftung nie verloren, glaube ich. Und vor dem Hintergrund macht es im Nachhinein, in der Rückbetrachtung, auch die harte Zeit definitiv Sinn.
Deine Eltern und deine Familie ist ja dort geblieben. Wie sehen die das dann rückblickend? Macht das für die auch Sinn? Oder ich meine, die haben ja nochmal eine eigene Perspektive drauf, ne?
Ich glaube, meine Eltern sind stolz, dass aus mir trotzdem was geworden ist, weil es hätte auch schief gehen können. Also ich hätte auch auf die schiefe Bahn geraten können. Schreibe ich auch in einem Buch drin, denn die Tendenzen waren ja damals mit 15, 16 da. Gott sei Dank habe ich irgendwie, weil ich wahrscheinlich innerlich diesen Kompass hatte, habe ich dann doch, sag ich mal, die richtige Entscheidung getroffen und bin dann eine Kreuzung an der richtigen Stelle abgebogen. Ich glaube, die sind stolz drauf, aber wie gesagt, ich habe kein Eltern-Sohn-Verhältnis, weil ich meine Eltern in den letzten 40 Jahren, seitdem ich draußen bin, vielleicht alle 6, 7 Jahre mal für kurze Zeit sehe. Ich liebe sie, sie sind meine Eltern und die lieben mich und ich bin ihr Sohn. Aber es ist jetzt ein anderes Familienverhältnis als bei vielen normalen Menschen. Ich glaube schon, dass sie stolz sind. Ich glaube schon, dass sie stolz sind und vor allem froh sind, dass ich es irgendwie geschafft habe und freuen sich, dass ich halt meinen Platz im Leben gefunden habe. Natürlich haben sie einen hohen Preis bezahlt als Eltern, dass sie einen Sohn verloren haben, indem sie ihn weggeschickt haben, aber sein Leben gerettet haben. Und du kennst das als Eltern, ich kenne es als Eltern. Ich glaube, das ist mit das Härteste, was du als Eltern tun kannst, wenn du bewusst dein Kind wegschickst, weil du keine andere Wahl hast. Und da geht ein Stück von dir mit natürlich. Aber wie gesagt, meine Eltern sind trotz dessen einigermaßen erfüllt, weil meine Geschwister ja noch bei ihnen leben, mein jüngerer Bruder, meine jüngere Schwester. Und vor dem Hintergrund, nee, glaube ich schon, dass sie einigermaßen trotz dieser harten Geschichte einigermaßen erfüllt und glücklich sind, auch für sich selber.
Ich bin ja hier in Rostock in der ehemaligen DDR aufgewachsen und da gab es auch so ein paar Geschichten, sowohl Richtung Flucht raus über die Grenze, als auch wir versuchen da jetzt irgendwie rauszukommen. Und da gab es auch viele Geschichten von Eltern, die dann ihre erwachsenen Kinder zumindest rübergeschickt haben in den Westen, in die sozusagen bessere Welt. Damals war ja auch noch gar nicht absehbar, wie sich das alles entwickeln würde, dass man auch über Videokonferenzen heutzutage im Kontakt sein könnte, etc. Ja. Aber du konntest nicht mehr zurück, oder? Geht ja nicht.
Nein, ich darf nicht zurück. Ich stehe auf der schwarzen Liste.
Ja.
Und um ehrlich zu sein, bis auf meine Familie habe ich auch keinen Bezug mehr zu dem Land, um ehrlich zu sein. Also ich bin ein erfolgreiches Migrationsbeispiel. Ich Teil von mir ist Iraner definitiv, aber ich würde mich eher als Österreicher bezeichnen oder als Europäer bezeichnen. Auch was das Kulturgut, was das Wertesystem, was die Haltung zu Freiheit und zur Gesellschaft anbelangt, würde ich mich eher europäisch bezeichnen als ein Vertreter des Nahen Ostens. Nee, ich kann nicht mehr zurück. Ich glaube auch, solange dieses System existiert und dieses Regime existiert, werde ich es auch in meiner Lebenszeit auch nicht mehr erleben, leider. Ja.
Ja, du kamst dann nach Österreich, nach Wien und warst dort auch allein auf dich gestellt, hattest noch einen entfernten Kontakt.
Genau.
Und beschreibst eben auch in dem Buch, wie schwer du es da hattest, aber dass du auch gar nicht die Zeit hattest, darüber nachzudenken, sondern natürlich auch schauen musstest, wie verdienst du Geld etc. Was mich so ein bisschen erstaunt hat, du schreibst sehr in dem Buch sehr, also von dieser Phase nach dem Motto, dass eins ergab das andere, du hattest keine Zeit zum Nachdenken. Ich kann mir aber vorstellen, dass das schon auch ein Kopfkino für dich war, also eine Zeit, die dich sehr nachdenklich irgendwo gemacht hat, und auch gab es auch sowas wie Zweifel eventuell, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich bin hier in einer ganz fremden Welt, aber andererseits
ich sage ja immer, eine meiner Lebensweisheiten ist, du musst zuerst springen und dann wirst du mutig, nicht umgekehrt. Und das war die Situation mit 15. Du denkst nicht nach, ob du den Mut hast zu springen, sondern du springst, weil es gar nicht anders geht. Und erst im Laufe des Prozesses wirst du mutig. Und bei mir ging es ja wirklich um Existenzkampf. Das kann man sich in Europa nicht vorstellen, aber es war definitiv so. Also es ging ja darum, ohne Eltern, ohne irgendeine verantwortliche Person, ohne Orientierung in einem fremden Land klarzukommen, sich eine Existenz aufzubauen, eine Schulausbildung fertig zu machen. Und wie gesagt, dein Horizont ist der nächste Tag. Dein Horizont ist nicht, wie geil, jetzt gehen wir mal heute am Abend Bier trinken. Das gab es bei mir nicht. Ich habe Deutsch gelernt 3 Monate, dann musste ich 2 Klassen in einem Jahr machen, weil meine Zeugnisse nicht anerkannt wurden, trotz des Sprachhandicaps. Und dann nebenbei habe ich in jeder freien Sekunde alles Mögliche an Jobs gehabt, damit ich überlebe. Mhm. Die ersten Jahre waren wirklich in diesem Tunnel. Emotional war es sehr, sehr schmerzhaft, weil du mit Dingen konfrontiert wirst, die du selber nicht erklären kannst. Also zum ersten Mal Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Leute, die das Gefühl geben, dass du Mensch zweiter oder dritter Klasse bist und du das gar nicht nachvollziehen kannst, weil du sowas noch nie erlebt hast, weil dir auch keiner erklärt hat, warum das so ist. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, du warst gar nicht darauf vorbereitet, oder ich war gar nicht vorbereitet, was es heißt, mit 15 irgendwie zu versuchen, meine eigene Existenz aufzubauen, ohne die Schützerhand von Eltern. Aber wie gesagt, in dem Moment war es komplett sinnbefreit. Es war eher schmerzhaft, es war eher traumatisch. Im Nachhinein war das Beste, was mir im Leben passiert ist, weil, wie gesagt, es gibt nichts auf der Welt, was mich erschüttern kann. Und das meine ich auch in dieser Absolutismus. Es gibt nichts, was mich im Leben erschüttert. Wenn ich alles verlieren würde heute, weiß ich, ich komme zurecht. Und das macht dich komplett frei. Es gibt dir den extra Kick und diesen restlichen Mut zu wissen, dass du jeden Tag alles riskieren kannst. Und ich glaube, diese Geschichte hat mir das mitgegeben. Und obwohl es hart war, obwohl es vielleicht hätte kommen können, musste es offensichtlich so sein, sonst wäre ich halt, wie gesagt, nicht der Mensch, den ich jetzt bin.
Also du hast dir da sozusagen dein Leben aufgebaut und dir dadurch auch eine gewisse Selbstsicherheit aufgebaut, oder? Weil du hast dir selbst ja auch gezeigt, ich kriege das hier hin. Ich habe eh keine Alternative, also zieh es durch und dadurch hast du dir wahrscheinlich
Die Selbstsicherheit kam eher in einem anderen Kontext. Also wie gesagt, ich habe mir dann bewusst meine Orientierung gesucht. Und Orientierung für mich war Muhammad Ali. Das war meine Vaterfigur, das war meine Lichtgestalt, das war mein Nordlicht, weil ich Ali geliebt habe, seitdem ich 6 war. Ich bin damals mit meinem Vater in der Nacht aufgestanden, wie Ali geboxt hat. Und für mich war Ali viel mehr als ein Boxer. Für mich war Ali, für mich ist er immer noch wahrscheinlich der wahrhaftigste, konsequenteste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Wenn man seine Lebensgeschichte ansieht, wenn man ansieht, wie er für seine Werte gekämpft hat, welchen Preis er bezahlt hat und am Ende seines Lebens sogar Vorbild war für Martin Luther King und Nelson Mandela, dann war der für mich so ein Role Model, so ein Vorbild. Und ich habe immer versucht, mein Wertesystem rund um ihn zu bauen. Ich hatte ja auch dann später das Glück, ihn zu treffen persönlich.
Mhm. Ja.
Und er hat mir dieses Selbstbewusstsein gegeben. Also das Selbstbewusstsein, dass du nicht Schlechteres bist, eher das Gegenteil. Dass du eigentlich mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht besser sein kannst, wenn du an dich selber glaubst, wenn du das richtige Wertesystem hast, wenn du konstruktiv nach vorne schaust. Und da habe ich mir, glaube ich, das Selbstbewusstsein geholt. Ich meine, ich hatte natürlich, weil wir darüber gesprochen haben am Anfang des Podcasts, natürlich die charakterlichen Eigenschaften waren da, aber die haben sich dann manifestiert dadurch. Ne?
Ja. Du hast dann später auch Zivildienst gemacht im Altenheim, ich übrigens auch. Ich habe da sehr viel auch an eigenen Erinnerungen gehabt, als ich das gelesen habe. Und du schreibst von einer älteren Dame, Anneliese. Mhm. Ich hatte auch so ein, zwei ähnliche Damen. Und ich möchte mal ganz kurz vorlesen. Du schreibst, sie lebte ihr Leben. Es war gut, nicht schlecht, nicht sinnlos, aber doch nicht ihres. Mhm. Und das bringt dich dann auch dazu zu sagen, wir müssen dieses Leben eben nutzen. Und wir müssen eben auch schauen, was ist Wahrhaftigkeit für uns? Davon schreibst du ja sehr viel. Also können wir in den Spiegel schauen? Sind wir treu uns selbst gegenüber? Ich meine, wer möchte das einerseits nicht, denke ich mir dann, und andererseits erlebe ich das auch irgendwie selten. Ja, es gibt ganz viele Studien zur Arbeitswelt, darum geht es ja hier auch im Podcast. Ganz viele Menschen machen offensichtlich das, von dem sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und am Ende denken sie sich, war es das eigentlich, was ich wollte, bereuen dann was. Und du hast ja auch in der Zeit, und das war bei mir ähnlich, auch gesagt, also ich möchte die Zeit nutzen, mal, wer weiß, wie lange wir haben. Ne?
Richtig. Also wie gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch, ich bin nicht religiös groß geworden. Ich glaube weder an Gott noch an Wiedergeburt. Also nochmal, heißt auch nicht, dass ich das nicht respektiere und achte, dass andere Leute religiös sind und an anders glauben, aber in meinem Leben wusste ich ziemlich schnell und ziemlich früh, dass ich eben dieses eine Leben habe. Und es ging mir immer darum, was machst du aus diesem einen Leben, das man dir geschenkt hat, in meinem Fall zweimal geschenkt hat. Und vor dem Hintergrund ist mir immer wichtig, dass ich, also ich denke immer über die letzten 10 Minuten nach. Was sagst du dir, wenn du dich selber nicht mehr verarschen kannst? Was sagst du dann? Und jeder muss das für dich selber definieren, auch da wieder, jeder Mensch ist anders, jedes Leben ist anders, jede Herangehensweise ist anders. Aber ich glaube, wenn jeder für sich selber diese eigene Wahrheit findet, also Wahrhaftigkeit findet, dann ist man auf einem ziemlich guten Weg, auch erfüllt und glücklich zu sein und dieses Leben auch konsequent für sich selber zu leben, egal ob die Gesellschaft etwas von einem anderen erwartet, ob die Eltern für dich andere Pläne haben, ob die Leute eine falsche Meinung von dir haben oder eine schlechte Meinung, bleibst du dir selber treu. Und ich glaube, das ist die Essenz am Ende des Tages. Wenn es überhaupt einen Sinn im Leben gibt, was ich ja bezweifle, dann wäre es das der Sinn, dass du dir selber treu bist und dass du deinen eigenen Weg gehst und dass du erfüllt und glücklich dann auch Abschied nimmst irgendwann einmal. Ne?
Obwohl das der schwerere Weg ist, ne? Der unbequemere.
Ja, der schwerere Weg ist immer der richtige Weg. Also wenn ich erzähle das auch meinen Kindern, Teil des Erwachsenseins ist ja, dass man den schweren Weg geht. Weil dann wird man erst erwachsen. Weil der einfache Weg ist halt der kindische Weg. Ist auch richtig und ist auch schön, aber das bringt dich halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne?
Ja. Du hast auch dieses schöne Bild einer Feder, also wir kennen das noch aus dem Forrest Gump-Film, die Feder, die dann aufsteigt. Ja. Und du sagst ja auch, wenn man sich treu bleibt, wahrhaftig bleibt, dann landet die Feder schon irgendwie am richtigen Platz. Ja. Also du bist dann ja auch in die Werbung gekommen, auch über Zufälle.
Richtig.
Hat das auch mit diesem Bild für dich zu tun? Also musste es dann am Ende so kommen oder war das reiner Zufall? Du hättest auch eigentlich ganz woanders landen können? Hast du mal drüber nachgedacht?
Es war reiner Zufall, weil ich habe mein Studium abgebrochen, bin von Frankreich wieder zurück nach Wien und musste halt einen Job haben und bin dann als Buchhalter gelandet in so einem Grafikdesign-Studio. Und ich hatte vorher mit Werbung vielleicht ein bisschen inhaltlich im Studium was zu tun, aber ich wusste überhaupt nicht, was die Werbe- und Marketingwelt bedeutet. Und ich bin da reingerutscht, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe dann irgendwie ziemlich schnell entdeckt, dass ich das faszinierend finde, dass Menschen mit einem kreativen Talent und mit ein bisschen Wissen und Expertise Unternehmen helfen können, ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Und so bin ich da reingerutscht. Also im wahrsten Sinne, es gab kein Grand Plan, also im Sinne von einem großen Plan, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich baue jetzt meine Karriere in der Werbung auf und ich werde irgendwann einmal Kreativchef von der größten Agentur der Welt. Überhaupt nicht. Am Anfang war es so, ey, ich finde das spannend, lass mich so viel wie möglich lernen darüber und meinen Weg zu finden, bis ich dann später irgendwann mal festgestellt habe, hey, ich würde gerne kreativer sein, weil ich finde Kreativität ist ja die Kunst, für mich war es immer die Kunst, wirkliche, wahrhaftige Probleme zu lösen und nicht jetzt bunte Bilder zu malen oder lustige Texte zu schreiben. Und habe dann versucht, kreativer zu werden, ohne Ausbildung, ohne Voraussetzung. Ich sage ja auch mal, als Kreativer bin ich wirklich nicht wirklich talentiert. Also es gibt viel mehr talentiertere Leute, wenn es um das Handwerk der Kreativität geht. Aber ich glaube, es gibt niemanden, habe ich zumindest niemanden getroffen, der diesen Willen und diese Leidenschaft und diese Liebe hatte zu dieser Industrie. Und deswegen bin ich halt meinen Weg gegangen, trotz aller Unmöglichkeiten, und bin dann irgendwann einmal halt da ganz oben gelandet. Und das kann man nicht planen. Das kann man definitiv nicht planen. Also aber es gibt keine Formel. Es gibt keine Formel, wo ich dir unterschreiben würde, wenn du das und das und das und das machst, passiert das und das und das und das. Das gibt's nicht.
New Work Chat Werbung.
Und ich freue mich über den Support von der neuen Narrative, dem Magazin für die neue Arbeitswelt. In der neuen Ausgabe Nummer 30 geht es um das Thema Lernen. Und ich habe auch in diesem Podcast extrem viel gelernt, und zwar über die Macht der Fragen. Wir sollten alle viel mehr gute Fragen stellen, uns selbst und auch anderen. Und ich kann euch nur empfehlen, schnappt euch die neue Ausgabe, abonniert euch die neue Narrative, pack euch den Link dazu in die Shownotes. Aber für mich ist Offenheit an der Stelle ganz wichtig, und die hattest du ja. Also du warst offen, etwas dazuzulernen, dich in einen neuen Bereich hineinzugeben. Und dann lass uns auch gerne mal über Leidenschaft sprechen, weil das ist für mich ja eigentlich auch so das höchste Gut, wenn man über Arbeit überhaupt spricht. Weil wenn wir einer Arbeit mit Leidenschaft nachgehen, das muss ja jeder für sich auch entscheiden. Es gibt ja auch genug Leute, die mit einem 9-to-5-Job irgendwie zufrieden sind, dann soll das so sein. Aber ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, meine Mutter zum Beispiel war Krankenschwester, es war ein schwerer Job, aber sie hat es immer mit Leidenschaft getan. Und dann entwickelt man vielleicht auch aus dieser Leidenschaft heraus diesen Willen, immer besser zu werden, immer mehr wirksam zu sein. Glaubst du, Leidenschaft ist etwas, was man finden muss oder entwickeln muss?
Ich glaube, man sollte versuchen, hoffentlich eher früher als später, ein Feld zu finden, das man liebt. Und mit Feld meine ich gar nicht jetzt ganz konkret eine Job Description oder eine Industrie, sondern irgendein Feld, wo man sagt, weißt du was, das inspiriert mich, das beschäftigt mich, das gibt mir Energie, und ich kann da meine Energie und meine Liebe reinstecken, weil das Thema für mich relevant ist. Und wenn man das einmal definiert hat, bewegt man sich durch dieses Feld und findet dann vielleicht seine Ecke.
Ja.
Und wenn man diese Ecke gefunden hat, dann ergibt sich, glaube ich, meiner Meinung nach ziemlich schnell daraus, wenn man die Leidenschaft und den Willen hat, dass man etwas findet, lass es beruflich heißen, mit der man sein Auskommen verdient, aber dass man nie als Beruf sieht. Und für mich war das, also ich habe nie zwischen Beruf und Leben unterschieden. Und zwar nicht, weil ich ein arrogantes Arschloch und Karrierist war, sondern für mich war mein Beruf meine größte Leidenschaft und Liebe. Das war mein Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, dass ich Vertreter einer Generation bin, die, sage ich einmal, Arbeit und Privatleben ganz anders gesehen und definiert hat. Ich finde, wir haben es teilweise übertrieben. Wir haben es teilweise auch falsch gelebt. Wenn ich meine Kinder sehe, die jetzt Millennials und Gen Z sind, haben die eine ganz andere, viel gesündere und ich finde auch eine viel konstruktivere Einstellung dazu, und das finde ich großartig. Aber ich erinnere sie immer wieder, dass es ohne Anspruch nicht geht. Ja. Du kannst gerne halbtags arbeiten und den Rest deines Tages mit Grillpartys oder mit Kunstausstellungen verbringen. Ist alles richtig. Aber die 4 Stunden, die sollten dann dementsprechend mit dem Anspruch versehen sein oder mit einer gewissen Art von Verantwortung versehen sein. Und ich glaube, das ist das, was teilweise, glaube ich, verloren geht in dieser ganzen Diskussion zum Thema Work-Life-Balance. Dass Work-Life-Balance richtig ist, wichtig ist, aber dass das nicht ohne Anstrengung geht.
Ja.
Und gerade wenn ich sehe, das Bild, was Deutschland von sich abgibt, stelle ich mir die Frage, ob das bei jedem klar ist, dass es ohne Anstrengung nicht geht. Also Anstrengung kann man ja auch definieren. Anstrengung heißt ja nicht, dass man übertreiben muss. Anstrengung heißt ja nur für mich dein persönlicher Anspruch und Verantwortungsgefühl an dem, was du tust. Jeder für sich selber, aber natürlich in einer Organisation zusammen. Und so würde ich das definieren. So würde ich Work-Life-Balance definieren. So würde ich die Arbeitswelt definieren. Und es gibt ja Gott sei Dank, dank Technologie und dank vieler Ereignisse, die in den letzten Jahren passiert ist, auch ganz andere Formen der Zusammenarbeit, ganz andere Formen von Arbeit. Und das ist ja großartig. Wenn man es aber trotzdem, man muss es ja nutzen, um ein konstruktives Ziel zu erreichen und nicht als Ausrede zu nutzen, um zu sagen, jo, ich lege mich jetzt auf die faule Haut, weil ob ich jetzt in dem Kachelmeeting drin bin oder nicht, ist ja auch scheißegal. Ne? Ich nenne das jetzt so liebevoll Kachelmeeting, weil ich verstehe ja dieses ganze neumodische Zeug nicht.
Die Werbeindustrie war in den 90ern, ich glaube in den 2000er wurde es ein bisschen weniger, aber da war sie sehr bekannt dafür, dass da viel gearbeitet wird, dass da Workaholics sozusagen am Start sind. Und du bist da ja auch mitten ins Epizentrum sozusagen reingekommen zu Springer und Jacobi, der Agentur in Deutschland, die nicht nur für ihre Erfolge berühmt war, sondern sicherlich auch fürs harte Arbeiten. So nach dem Motto, wir gehen im Dunkeln hin und wir gehen im Dunkeln raus. Mhm. Und du schreibst ja auch an einer Stelle, der Tag hat schließlich 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehme ich die Nacht dazu. Du hast aber offensichtlich, oder man hat in der Zeit gar nicht so sehr über diese Balance-Geschichte nachgedacht, nach dem Motto, wir brauchen jetzt irgendwie noch ein Hobby, um abzuschalten, das, was heute so diskutiert wird.
Nee, das war ja mein Hobby. Das war mein Hobby. Ich habe das nie als Beruf gesehen. Also bis zu dem Zeitpunkt vor 4,5 Jahren, wo ich aufgehört habe, das war mein Hobby. Ich hatte das Riesenglück, meine größte Leidenschaft zum Beruf zu machen. Für mich war ich bin jeden Tag in der Früh aufgestanden und habe mich wie ein kleines Kind darauf gefreut, dass ich wieder spielen darf. Ich habe das nie als Anstrengung gesehen. Das war für mich nie, es war nicht so, oh, du arbeitest jetzt 18 Stunden und du bist jetzt müde und du musst jetzt schlafen gehen. Nein, es war so, stell dir vor, du bist als Fünfjähriges ins Disneyland gesteckt. Mit freiem Eintritt und unbegrenzten Zugang. Das war meine Welt. Und ich habe das geliebt, ich habe das genossen. Ich habe auch so viel gelernt durch den ganzen Prozess.
Auch dadurch, wenn man Spaß dran hat, ne?
Ja, weil jeden Tag auch ein anderer war. Also du machst ja das Tolle wahr, und das ist ja, glaube ich, in der Kommunikationsdienstleistungsindustrie immer noch so. Das ist ja eine der wenigen Industrien, wo du ja keine richtige Routine hast in dem Sinne, weil du jeden Tag dich mit was anderem beschäftigst, mit anderen Problemen, mit anderen Industrien, mit anderen Leuten. Und vor dem Hintergrund habe ich und viele andere Leute, die Ende der 90er bei Springer und Jacobi waren, das gar nicht so gesehen. Im Nachhinein, war es richtig? Nein. War es gesund? Nein. War es zielführend? Ja, aber der Preis, den wir alle bezahlt haben, also ich bezahlt habe, war viel zu hoch. Ich habe 2 gescheiterte Ehen hinter mir. Ich habe wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und ist das richtig gewesen? Nein, definitiv nicht. Das muss ich dann vor mir selber verantworten. Das ist halt die Rückseite der Medaille. Ne? Hm. Und vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe, verstehe ich schon, dass gerade die junge Generation oder die neuen Generationen eben diesen Ausgleich suchen. Also dieses Abwägen, was ist denn im Leben wirklich wichtig? Es kann ja nicht nur sein, dass ich 18 Stunden stupide in einem Büro sitze, sondern es gibt ja was anderes im Leben. Und ich finde das, also die Entwicklung finde ich gut. Wie gesagt, ich habe nur die Fragezeichen, ohne Anstrengung wird das auch das nicht funktionieren.
Ja. Ja, man könnte auch denken, dass Social Media auch so ein bisschen suggeriert, dass es auch ohne Anspruch geht. Da sieht man so viele Menschen, die ein tolles Leben haben, die super aussehen, denen das irgendwie so zugefallen ist, die einfach Influencer sind und das scheint zu funktionieren. Also die Frage ist ja, wie vermitteln wir unseren Kindern eben auch, dass es sich lohnt, diesen schweren Weg zu gehen? Ne? Man kann es natürlich ein Stück weit vorleben, aber...
Aber das meine ich ja mit Wahrhaftigkeit. Also wenn man, also Social Media suggeriert, wie du richtig sagst, dass alle im Leben glücklich sind, dass alle schön sind und dass alle reich sind und dass alle eigentlich den ganzen Tag feiern. Wenn du dich selber einlullen lassen willst, dann kannst du das ja glauben. Früher war es bei uns so, dass das Lebensziel ist in den 90ern, 2000ern. Du hast ein Reihenhaus, hast ein Audi A6, bist Abteilungsleiter und hast eine schöne Frau und zwei kleine Kinder und gehst zweimal im Jahr im Urlaub. Man kann sich ja im Leben sehr lange was vormachen. Man kann sich selbst verarschen. Und mit Social Media hast du eine andere Ebene von Verarschung erreicht. Wenn du wahrhaftig bist, wenn du dir selber treu bist, dann weißt du, dass das Bullshit ist. Weil das ist, hat ja keine Relevanz für dein Leben, überhaupt keine.
Ja.
Früher, deine Urgroßmutter, wenn sie ein Fotoalbum aufgemacht hat, hat dir gesagt, hier, schau mal her, ich stehe neben deinem Großvater. Das war die Zeit, wo in der, keine Ahnung, Weimarer Republik die ersten Dampfloks entstanden sind. In 50 Jahren von heute wird die Urgroßmutter deiner Enkelkinder sagen, schau mal her, da habe ich mich als in meinem Badezimmer ein Selfie gemacht, so hat mein Frühstück ausgesehen und da habe ich mit meinen Freunden Party gemacht. Da merkt man die Substanzlosigkeit.
Ja.
Also da muss jeder für sich selber definieren. Natürlich kannst du dich einlullen, kannst dich verarschen, aber wie gesagt, am Ende deines Lebens, die letzten 10 Minuten, wirst du dann halt alleine darlegen und du musst dann vor dir selber Rechenschaft ablegen und dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich schwierig.
Amir, die Vögel werden jetzt recht laut.
Ja, ja.
Gibt's die Möglichkeit, dass du dich irgendwie reinsetzt oder so? Weil sie sind jetzt sehr, sehr laut auf dem Mikro gerade.
Ja, das ist jetzt die Zeit, wo die Vögel aufwachen. Warte, ja. ich kann mal reingehen. Warte eine Sekunde. Ich versuche mal reinzugehen. Warte. So. Warte. So. So. Perfekt. Es ist, glaube ich, ein bisschen leiser, aber du hörst die Vögel immer noch. So.
So.
Jetzt.
Was kannst du denn auch teilen? Vielleicht kannst du die Kamera noch ein kleines bisschen runternehmen. Perfekt. Dankeschön. Was kannst du denn auch teilen, neben dem Anspruch, wie wird man auch erfolgreich im Job? Denn du bist es ja dann geworden. Es ging ja von Springer und Jacobi auch weiter zu DDB nach New York. Aber was hat dir geholfen? Ich meine, es gibt ja noch viele Themen, die man sich da anschauen kann. Zum Beispiel das Networking mit anderen, Zusammenarbeit mit anderen vielleicht. Das Thema Lernen hast du schon angesprochen. Was hat dir geholfen, auch durchzustarten, was man vielleicht auch jüngeren Leuten heute nochmal so ein bisschen mitgeben kann?
Was hat mir geholfen? Also Networking ergibt sich, glaube ich, dann als Konsequenz. Wie wird man erfolgreich? Ich glaube, gute Frage. Ich glaube, da gibt es keine Formel. Also ich kann jetzt sagen, wie ich erfolgreich wurde. Das ist passiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist passiert, weil ich die unglaublichen Willen und Leidenschaft hatte, immer an eine Position zu kommen, wo ich Dinge zum Besseren verändern konnte, in dem Kontext meiner Industrie. Und ich glaube, weil ich immer extrem kritisch war dessen, was wir gemacht haben. Mhm. Dafür habe ich auch einen hohen Preis bezahlt. Man hat mich ja mit Schmutz beworfen, beschimpft, als Verräter hingestellt. Aber ich glaube, du musst kritisch sein dessen, was du tust. Und du musst eine Verantwortung übernehmen für das, was du tust. Und du musst das mit Willen und Leidenschaft machen.
Mhm.
Und es kann sein, dass die Konsequenz dann Erfolg ist. Und die Konsequenz ist dann, dass du dann auf deinem Wege sehr viele Menschen kennenlernst, die dich inspirieren, die dich schieben, die dir Türen aufmachen, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt.
Ja. Ich kann mich erinnern, als ich im Juni 2011 in Hamburg anfing bei DDB Tribal, da unterhielt ich mich mit einer Kollegin, Michaela Jausen. Ich weiß nicht, ob du mit ihr mal Kontakt hattest. Sie war Plännerin zu der Zeit, waren ja viele, viele, die dort unterwegs waren. Und sie sagte dann so, wir kamen irgendwie auf dich. Das ist ja auch echt lange her. Ja. Er war heute hier. Krass, ne? Das war die Formulierung. Und sie sagte dann danach, und viele kommen immer noch wegen ihm. Also du warst auch so ein Aushängeschild natürlich, weil wir heute so viel über Employer Branding reden, man muss sich irgendwie kreativ was ausdenken, ja. Und du warst natürlich auch mit deiner kritischen Art und Weise, ja. Mit deiner Strahlkraft, du warst auf Twitter immer auch schon sehr aktiv und auch immer auch sehr kritisch in den Diskussionen, kann ich mich erinnern zu der Zeit, und dann aber auch diese gute Arbeit, diese preisgekrönte Arbeit daneben, das hat ja auch Leute angezogen, da hinzukommen offensichtlich. Und hast du das in irgendeiner Form, war dir das so auch bewusst, dass auch deswegen viele kommen und da mitmachen wollen?
Schon. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass irgendwann einmal mein Name auch da für eine bestimmte Art von Anspruch und Qualität stand. Und zwar eine ehrliche und nicht so diese Zombie-Kreation, die mittlerweile ja überhand genommen hat. Jeder nennt sich Top-Kreativer, der irgendein scheiß Case-Video faked und in welchen dunklen Juryräumen sich selber Preise verleiht. Ich glaube, die Leute wussten und die wissen immer noch, dass ich nie etwas verlangt hätte von denen, das ich selber nicht gemacht habe. Ich bin vorgelaufen. Das ist für mich Führung. Führung ist nicht Parolenklopperei. Führung ist, du gibst dein Bestes und du pushst die anderen, damit sie ihr Bestes geben, weil du ein gemeinsames Ziel hast. Und wenn man sich anschaut über die Jahre, wie viele Leute mit mir oder für mich gearbeitet haben, und aus fast allen diesen Leuten ist, glaube ich, zumindest in dieser Industrie was geworden. Also die sind ja alle, wenn ich jetzt mal die Namen durchgehe, die sind entweder Marketingchefs von großen DAX-Konzernen geworden oder sind Geschäftsführer oder Kreativchefs von irgendwelchen Werbeagenturen oder Strategieberatungen, haben die offensichtlich was gelernt bei mir. Mhm. Und das freut mich. Das freut mich, dass man auch einen Beitrag geleistet hat und anderen den Weg ermöglicht hat, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen Erfolg zu interpretieren und zu leben. Und das macht mich stolz, definitiv. Aber man muss das aushalten, weil wenn du kritisch bist, wenn du wahrhaftig bist, dann hältst du ja den Leuten den Spiegel vor, den sie sich selber nicht vorhalten. Und die meisten Leute können damit nicht umgehen, weil es sehr schmerzhaft ist. Ich habe kein Problem, den Schmerz zu ertragen. Was ich erwarte aber ist, dass wenn du schon selber den Spiegel nicht vorhalten kannst, dass du dann zumindest sagst, da ist einer, der das für mich macht, aber ich gehe dann den Weg konsequent. Und ich stelle mich nicht als beleidigte Leberwurst in der Ecke und versuche ihn zu beschimpfen. Mhm. Und das war das, was ich nie verstanden habe, weil meine Kritik war ja nicht, dass ich gesagt habe, ihr seid alle Vollidioten und diese Industrie ist im Arsch. Die ist im Arsch, aber diese Industrie ist nutzlos. Und ich habe gesagt, wenn wir uns nicht verändern, wenn wir uns nicht auf das Wesentliche besinnen, dann werden wir untergehen. Das habe ich 2008 gesagt. Das war vor 16 Jahren. Meine schlimmste Prophezeiung hat sich leider übertroffen. Das war's dann. Und nicht, weil ich mich jetzt freue, sondern weil ich es gewusst habe, dass wenn sie so weitermachen, dass das bald irgendwann einmal das Ende naht. Und das Ende naht gerade. Und die haben es immer noch nicht kapiert. Die haben immer noch nicht kapiert, was eigentlich ihr Warum ist. Warum gibt es Kommunikationsdienstleistungen? Es gibt nur einen Grund. Indem wir hergehen und Marketingprobleme von Unternehmen zu lösen. Echte Probleme. Und indem wir mit Menschen und Marken versuchen, eine relevante und emotionale Verbindung zu schaffen. Das ist unser Job. Alles andere ist Bullshit-Bingo. Alles andere ist Bullshit-Bingo. Zum Thema Wahrhaftigkeit. Und das haben die meisten immer noch nicht kapiert. Und das, entweder haben sie die intellektuelle Kapazität nicht, oder, und das ist viel, viel schlimmer, sie wollen es nicht sehen. Und das macht mich traurig, das macht mich wütend. Auch wenn ich jetzt nicht mehr ein aktiver Teil dieser Industrie bin, ich sehe es halt von außen und denke mir, das ist, weil ich habe das beschrieben öfters, das ist, wenn du mit dem Auto mit 300 km/h auf eine Betonmauer zufährst und du hubst statt zu bremsen. Das ist das Bild. Du hubst, statt zu bremsen. Ja.
Es führte ja auch dann dazu, dass Werbung und auch die Jobs in der Werbung irgendwann gar nicht mehr so beliebt waren. Mittlerweile sind auch diese Werbejobs, also auch Werbekaufmann, wenn man es dann lernt, etc., gar nicht mehr so angesehen, wie das vielleicht früher mal war. Also auch dieser Berufsstand hat sich irgendwie so ein bisschen im gesellschaftlichen Ansehen offensichtlich verändert, weil Werbung nervt ja oft auch. Wir werden mit Tausenden, Zehntausenden Botschaften pro Tag zugeballert und die Relevanz ist eben oft nicht erkennbar, sondern da soll ich noch was kaufen, ne? Da gibt es noch ein Angebot. Durch das Online-Thema wurde es dann irgendwie auch noch stärker und penetranter. Aber zu deiner Zeit, als du bei DDB warst, auch in Deutschland, als ihr die Gruppe dann auch neu aufgebaut habt, strukturiert habt, hattest du dann auch einen Blick nach vorne für dich? Also wir haben so ein bisschen von am Anfang über Karriere auch gesprochen. Wie kann man erfolgreich werden? Wo kann man hin? Hattest du irgendwie auch da noch Ziele? Ne, wir kommen jetzt Richtung New York, oder ergab sich dann auch das einfach so?
Ich war ja bei Spring und Jacobi, und am Ende bei Spring und Jacobi habe ich ja den größten Posten der damals europäischen Werbung angeboten bekommen, als Kreativchef von Spring und Jacobi. Und ich habe jetzt Unsinn des Lebens und habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich will rausfinden, ob ich selber gut genug bin oder ob das die Marke Spring und Jacobi ist, die mich getragen hat. Also bei Bayern München Stürmer zu sein, ist eine Sache. Aber als Stürmer bei Mainz 05 Champions League zu gewinnen, dann hat das auch mit dir was zu tun, um den Vergleich zum Fußball zu bringen. Vor dem Hintergrund bin ich damals zu DDB, der ja eine Bruchbude war. DDB in Deutschland Anfang der 2000er war aufgrund von 35 Jahren Missmanagement nicht mehr existent. Wir haben den Laden übernommen damals mit 30 Mann und mit 40 Millionen Euro Schulden. Und wir mussten diesen Laden retten, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor dem Hintergrund auch die 8 Jahre oder die 9 Jahre, die ich dann in der DDB-Gruppe in Deutschland verbracht habe, waren ja gezeichnet davon, dass wir versucht haben, diesen Laden, für mich ist ja DDB immer noch der Ferrari unter den Werbeagenturen, weil sie haben die kreative Werbung erfunden. Ja. Ohne Bill Bernbach würde der ganze Humbug nicht existieren. Ich war damit beschäftigt, diesen Laden umzudrehen. Die haben wir natürlich auch umgedreht, sehr, sehr erfolgreich umgedreht. Aber es war nie in meinem Hinterkopf, okay, jetzt kommt das Nächste. Sondern das ist ja auch historisch gewesen, dass sie mich angerufen haben, als der erste Nicht-Amerikaner auf diesem Stuhl zu sitzen und vor allem als der Jüngste in der Geschichte. Das kam wie Blitz aus heiterem Himmel. Und man muss das einmal schlucken und verarbeiten. Man muss auch für sich selber entscheiden, willst du diesen Schritt noch gehen? Und dann war es für mich eher sehr schneller klar, okay, ja, das, natürlich machst du das, weil das, was du in Deutschland machst, kannst du auch weltweit machen und du kannst hoffentlich mit deinem Tun und mit deinem Anspruch zigtausende Menschen weltweit inspirieren. Und das war der Grund, warum ich es gemacht habe. Auch nicht wieder aus der Motivation heraus, oh geil, jetzt hast du ein Corner Office in Madison Avenue und machst den großen Macker, sondern jetzt bist du an einer Stelle wieder, wo du wirklich global was zum Besseren verändern kannst. Und das war meine Motivation.
Ja. Und es war eine Herausforderung erneut, ne? So wie die DDB-Geschichte ja auch eine Herausforderung war.
Ja.
Also Xabi Alonso geht halt zu Leverkusen, weil er dort Richtig. Was aufbauen will. Ja, das Richtig. War der Move, ja.
Richtig. Nein, aber ich glaube, das ist genau das. Ich glaube natürlich, Xabi Alonso hätte auch sofort zu Liverpool gehen können.
Klar.
Aber er hat sich ja entschieden, weil er auf einer Mission ist. Weil ich glaube auch, dass er wahrhaftig ist und dass er das richtige Wertesystem hat. Weil er ja weiß, wenn er das macht, was er glaubt, dass über kurz oder lang sich andere Türen aufgehen werden. Aber er schielt nicht kurzfristig auf die große Bühne, sondern er schielt inhaltlich, wie kann ich mit meinem Können, mit meinem Anspruch im Kontext eines Vereins wie Leverkusen Fußball nachhaltig so verändern, dass es ein Beispiel und Vorbild wird für viele andere. Das ist seine Motivation. Seine Motivation ist nicht, oh geil, ich bin jetzt der Trainer von FC Liverpool und der große Xabi Alonso. Der ist inhaltlich getrieben. Ja. Und leider gibt es von dieser Sorte Mensch immer weniger, weil alle anderen halt, wie du richtig gesagt hast, im Zeitalter von Instagram und Social Media nur noch am kurzfristigen Erfolg interessiert sind. Ne?
Ich erinnere mich, es gab zu der Zeit einen Artikel im Business Punk Magazin und da sah man dich in diesem Büro stehen. Ich weiß nicht, die haben dich wahrscheinlich zu der Zeit dort besucht. Und der Sacher Klein, den ich kürzlich in Hamburg auf dem OMR Festival getroffen habe, der sagte, er hatte dich da mal besucht. Ihr habt irgendwie noch ein Blogprojekt oder irgendwas damals zusammen gehabt. Und er erzählte mir, dass du auch in deinem Büro dieses Apple Manifest irgendwie an der Wand hattest oder zumindest dort hattest. Ja. Dieses to the Crazy Ones.
Ich habe das steht ja auch als Widmung auf der ersten Seite von meinem Buch.
Ja, genau.
Nee, das hatte ich an der Wand anmalen lassen, wie ich das Büro in New York bezogen habe, habe ich das Ding auf 5x3 Meter angemalt. Nein, als immerwährende Erinnerung,
ja.
Was meine Aufgabe ist.
Here's to the crazy ones, the rebels, the troublemakers. Unsere Aufgabe ist es, den Status quo zu hinterfragen, nicht den einfachen Weg zu gehen, nicht zu sagen, das geht nicht, nicht zu sagen, das hat man immer schon so gemacht. Nur so, nur mit der Einstellung, mit dem Anspruch kannst du die Dinge zum Besseren verändern. Ich gehe gar nicht so weit zu sagen, ich habe die Welt verändert, um Gottes Willen. Dafür bin ich einfach ein kleines Reklamelicht. Aber in meinem Bereich, in meinem Leben, in meiner Einflusssphäre habe ich viele Dinge zum Besseren verändert. Mit der Einstellung, definitiv.
Ich habe Sacha in Hamburg gefragt, ob er eine Frage hat, die ich dir stellen darf. Mhm. Und er hat mir eine mitgegeben. Und die bezieht sich auch so ein bisschen auf dieses Thema, was wir gerade haben. Und er fragt, ich reiche die mal so weiter, welche Kämpfe, die du in den letzten Jahren und Jahrzehnten geführt hast und gewonnen hast, würdest du dir wünschen, aus heutiger Sicht nicht geführt zu haben?
Ich würde es mir wünschen, dass meine Prophezeiung von 2008, dass diese Industrie, wenn sie nicht aufwacht und wenn sie sich nicht die richtigen substanziellen Fragen stellt, untergeht. Ich wünsche mir, ich hätte nicht recht. Weil wenn ich mir den Zustand ansehe, wie gesagt, hat sich leider meine Prophezeiung nicht nur mehr als bewahrheitet, sondern es ist viel, viel, viel schlimmer geworden. Das wünsche ich mich, dass es anders gekommen wäre. Kämpfe, die ich gewonnen habe, ich habe die Kämpfe nur gefochten, weil ich wusste, weil ich auch den Anspruch hatte, dass ich weiß, dass man da eben rangehen muss und auch Schmerz ertragen muss, um Dinge zum Besseren zu verändern. Also bereue ich keinen Kampf. Aber bestimmte Dinge, die ich vielleicht früher gesehen habe als andere, bereue ich schon, weil ich den Zustand dieser Industrie halt, wie gesagt, als bemitleidenswert und vor allem als alarmierend bezeichne und dass mich das extrem traurig macht. Weil so viel Potenzial, so viel Talent, so viel Expertise vergeudet wird mit Banalitäten und Selbstverarschung, wo man eigentlich wirklich einen gesellschaftlichen Beitrag hätte leisten können. Das würde ich sagen, ja.
Dieses This is to the crazy ones, findest du, dass Apple das immer noch verfolgt?
Natürlich. Das größte und das wertvollste Unternehmen der Welt, weil sie die einzigen sind, einzigen immer noch, deren Ziel ist es, end-to-end dank Technologie, Humanität und Kreativität die bestmöglichen Produkte zu produzieren, die das Leben der Menschen besser machen. Und nicht Bullshit-Bingo reden, die nicht von Werbung leben, wie Google. Und die haben immer noch diesen Anspruch. Die könnten sich auch schon längst zurückziehen und sagen, weißt du was, wir kopieren uns einfach und wir werden trotzdem meilenweit voraus sein allen anderen. Aber sie stehen jeden Tag immer noch auf und sagen, komm, es geht besser. Wir können immer noch da draußen Werkzeuge entwickeln, wo Menschen da draußen, egal welche Lebenssituation, ein besseres, erfüllteres, wertvolleres Leben haben können. Hat das Ganze einen Preis? Definitiv, aber die Menschen zahlen diesen Preis, weil sie den Nutzen erkennen.
Du bist dann als globaler Kreativchef mit Tausenden, Zehntausenden Mitarbeitenden um die Welt gejettet, schreibst auch sehr schön im Buch von dieser Phase. Um 3 Uhr aufstehen war sozusagen Normalität. Und das hat natürlich auch geschlaucht, auch auf diesem Level sicherlich dann erfolgreich zu sein und Dinge zu bewegen. Mhm. Wann hattest du deinen Toni Kroos-Moment, um zu sagen,
ja, das war's? Toni Kroos ist ja für mich ist Toni Kroos der größte Fußballer, den Deutschland je hatte. Und zwar nicht nur aufgrund seiner Erfolge, nicht nur aufgrund seines Talents und seiner Spielweise, sondern weil er als Mensch auch da wieder wahrhaftig war oder ist. Der hat sich genau den Plan überlegt, dass er auf dem Höhepunkt selbstbestimmt geht. Und das habe ich für mich auch versucht. Ich bin auf dem Höhepunkt selbstbestimmt gegangen. Ich habe das 3 Jahre vorbereitet und bin mit 51 auf dem Höhepunkt, habe ich aufgehört. Ich hätte noch 10 Jahre weitermachen können, entspannt. Da war keiner, der mir gesagt hat, oh, jetzt wird's eng. Aber das wollte ich nicht, weil das war nicht wahrhaftig. Ich wollte dann auf dem Höhepunkt aufhören, weil ich auch immer mehr und immer mehr einsehen musste, dass halt diese Industrie leider den falschen Weg eingeschlagen hat. Aber auch ich habe gemerkt, dass ich halt zu einem schlechteren Version von mir geworden bin. Und ich wollte wieder mich selber spüren. Ich wollte wieder mein Wertesystem
ajustieren und irgendwie runterkommen. Und das habe ich halt die letzten 4,5 Jahre gemacht. Und ich glaube, ich bin in der Rückbetrachtung besserer Mensch geworden. Weiser hoffentlich, weniger jähzornig, weniger laut. Zumindest wenn es um Banalitäten geht, weniger um laut. Wenn es um leidenschaftliche Themen geht, bin ich immer noch sehr laut. Das ist auch meine Verantwortung. Aber das war so der Grund, definitiv.
Mhm. Was hast du über dich selbst gelernt, als du dein Buch geschrieben hast?
Was habe ich über mich selbst gelernt? Ich habe mich erschrocken vor der Konsequenz. Also im Rückblick auch Dinge gemacht zu haben, wo du in dem Moment, wenn du das im Rückblick anschaust, Wahnsinn waren, die deinen Job hätten kosten können, dein Leben hätte kosten können. Aber im Nachhinein bin ich stolz drauf, weil ich bin immer gesprungen und erst dann wurde ich mutig. Und nur so funktioniert's. Und anders geht's nicht. Du kannst dich nicht hinsetzen und dir Mut antrinken oder Mut zureden, sondern du nimmst die Gelegenheiten, die dir das Leben gibt, am Schopf und machst das einfach. Keine Ahnung, in welche Richtung dich das führen wird. Aber das habe ich immer gemacht und aber schon wahrscheinlich als Resultat dieser Lebensgeschichte und dieser frühen Erfahrungen ist das bei mir so manifestiert, dass ich es immer noch mache. Also wenn ich jetzt mir mein Leben ansehe, ich mache jetzt geisteskranke Projekte, wo alle meine Freunde rundherum sagen, das ist Wahnsinn, aber ich muss es machen. Irgendwas tief in mir sagt, probier es aus, lerne was dazu, lass dich inspirieren, mach Dinge, von denen du überzeugt bist, auch wenn alle anderen sagen, das funktioniert nicht, aber es ist dir egal, das machst du nur für dich selber. Und das habe ich mir behalten und das werde ich mir hoffentlich bis an mein Lebensende behalten. Aber wie gesagt, ich kann natürlich nicht von jedem erwarten, dass er so wahnsinnig ist wie ich, weißt du, was ich meine? Deswegen steht mir das auch nicht zu, jetzt ein absolutistisches Manifest darzulegen. Es ist meine Lebensgeschichte von einem Menschen, der so ist, wie ich bin. Und jeder für sich selber muss halt dieses wahrhaftige Manifest für sich selber schreiben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es wär arrogant, es wäre falsch zu behaupten, dass mein Leben eine Blaupause ist für irgendwen anderen. Das ist es nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also den Eindruck darf man auf keinen Fall auch zulassen. Es ist einfach nur meine Lebensgeschichte. Aber ich bin halt so, wie ich bin, genauso wie du ganz anders bist wie ich und 7,9 Milliarden andere Menschen anders sind und jeder für sich selber sucht sich dann seine eigene Wahrheit und sein eigenes Glück und seine eigene Erfülltheit.
Aber das ist ja im Grunde auch der Kern von dem, was wir New Work nennen. Also da geht es jetzt ja auch weniger nur um Digitalisierung und Videokonferenzen, sondern dass man mal neu über Arbeit nachdenkt. Was will ich eigentlich? Also dass man in diese Selbstbestimmtheit reinkommt. Ja. Und ich erlebe es ja immer und immer wieder, dass Leute das einfach nicht annehmen, weil es natürlich der schwerere Weg ist. Aber ich finde das sehr mutmachend und inspirierend, dass du das halt so offen teilst.
Aber wie gesagt, noch einmal, wenn es vorher untergegangen ist, der schwere Weg ist immer der richtige, weil das ist der erwachsene Weg. Du musst ja irgendwann einmal als Mensch erwachsen werden, das sage ich auch meinen Kindern. Und zum Erwachsenwerden gehört, dass du den schweren Weg gehst und nicht den einfachen. Weil dann bist du nicht erwachsen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja der Unterschied zwischen Erwachsenen und einem Kind. Und ich glaube, das müssen viele Leute für sich selber mal sich selbstbewusst werden, dass der richtige Weg zwar der schwerere Weg ist, aber am Ende führt dich das eher zum Ziel als der einfachere Weg, der dich vielleicht kurzfristig glücklich macht, aber am Ende eigentlich zu nichts führt. Ne?
Ja. Wir haben heute auch viel über Sport gesprochen, über Ali, über Alonso, Kroos. Wir können auch noch über Jordan sprechen, The Last Dance. Der kam ja irgendwann nochmal zurück. Genau. Auch wenn sich das Spiel schon verändert hatte, schneller geworden war, die NBA global ein Riesending geworden war, auch durch die Massmedien, durch das Internet und viele gesagt haben, ob das nochmal eine gute Idee ist, dass er nochmal zurückkommt. Aber wie auch immer, das Leben geht weiter und es wäre ja auch zu langweilig, sich einfach nur hinzulegen, sondern auch in dir ist ja noch viel drin, viel Kreativität und Anspruch und auch Toni Kroos wird irgendwann was machen. Wir werden sehen, ob er Trainer wird.
Der hätte alle Voraussetzungen, ein brillanter Trainer zu sein.
Absolut.
Weil er wie kein anderer ein Spiel lesen kann. Ich glaube schon, also er hat eine Fußballakademie, er macht ja sehr, sehr viel für Kinder und für Nachwuchs. Das finde ich großartig, aber ich glaube, der hätte das Potenzial, ein brillanter Trainer zu sein, wenn er überhaupt Lust drauf hat. Ne?
Mhm. Aber andere eben mit dem eigenen Wissen, der eigenen Erfahrung fit zu machen, sozusagen, ja. Wäre das auch ein Ansatz für dich, sozusagen ein Enabler zu sein für andere, die erst noch den Weg vor sich haben?
Meine Kinder sagen immer zu mir, ich soll eine Schule aufmachen. Mhm. Also jetzt keine klassische Werbeschule, sondern einfach eine Schule des Lebens, wo ich einfach mein Wissen weitergebe. Ich denke darüber nach, in welcher Form ich das machen kann. Es darf ja auch nicht peinlich sein. Also das will ich auch nicht. Nein, aber ich mache, wie gesagt, ich bin ja kein Rentner, der jetzt die Füße hochgelegt hat. Ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Projekte, die ich zeitgleich mache. Also ich habe dieses Buch geschrieben die letzten 2 Jahre. Ich habe jetzt gerade für die Insel Ibiza eine Marke etabliert, wo wir die Insel nach vorne bringen wollen mit der Regierung. Ich mache jetzt Rotwein, Weißwein, Olivenöl aus Barcelona heraus. Ich habe eine Architekturfirma, wo ich Architekturprojekte mache. Ich habe eine Content-Think-Tank in London sitzen, wo wir Content kreieren für die ganzen Streamer, weil ihr Angebot zu 90% Mist ist. Wo wir versuchen, irgendwie kreativ, substanziell andere Art von Content da irgendwie anzupitchen. Also ich bin eigentlich, ich habe genug zu tun. Aber auch da wieder Unsinn des Lebens. Keine Ahnung, was das Leben mit mir vorhat. Vielleicht macht sich wieder irgendwann mal eine Tür auf. Und ich glaube nicht, dass ich wieder in eine Werbeagentur zurückkomme. Definitiv nicht, das ist klar. Aber ob ich in irgendeiner Art und Weise wieder meinen Beitrag leisten kann in dieser Industrie, lasse ich es mal auf oder lasse ich offen.
Ja.
Sollte sich die Möglichkeit ergeben und das würde Sinn machen und ich habe das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann, warum nicht? Dann wäre das mein Leistens, ne? Wenn wir in der Kontext von Michael Jordan bleiben.
Ja. Und wieder bei dem Thema Offenheit, was wir heute ja auch so ein bisschen hatten. Mhm. Offenheit, Anspruch, Ehrgeiz. Vielen, vielen Dank, Amir, für das Interview, für die Zeit, für deine Story. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes vom Unsinn des Lebens, was mich mein Weg vom Kindersoldaten zum besten Werber der Welt gelehrt hat. Letzte Frage, was hältst du eigentlich von Mad Men und Don Draper? Wie viel hatte das mit Bill Birnbach zu tun?
Gar nichts, weil Bill Birnbach war das... Nee, Bill Birnbach war das Gegenteil von Don Draper. Bill Birnbach war ein jüdischer Familienmann, der in Brooklyn gelebt hat, weder geraucht hat noch getrunken hat. Er war ein Asket. Mhm. Und er war also ein brillanter Prophet unserer Industrie. Also er war das komplette Gegenteil. Also vielleicht, okay, die Anzüge könnte man vielleicht vergleichen.
Ja.
Nee, aber Mad Men hat mit Bill Birnbach gar nichts am Hut. Aber es ist eine wunderbare Serie über eine Zeit in der Werbung, wo gerade auch parallel zum Kapitalismus und zu diesen riesen Wachstumsraten in Amerika die Werbeindustrie immer mehr und immer mehr an Gewicht gewonnen hat und die handelnden Personen halt Ikonen wurden, teilweise aus falschen Gründen. Aber wie gesagt, für mich gibt's nur eine Ikone, das ist Bill Birnbach. Ohne ihn würden wir alle also in der Werbung nicht da sitzen.
Hm. Ja. Auch das verlinken wir gerne nochmal, denn da hat er wahnsinnige Kampagnen damals auch mit Volkswagen schon auf den Weg gebracht. Wer da mal ein bisschen tiefer einsteigen will, kann das gerne tun. Vielen, vielen Dank, Amir. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei allem, was auch immer du tust. Wir werden es natürlich verfolgen über LinkedIn und Co. Auch das nochmal hier mit in den Shownotes. In diesem Sinne, mach's gut und danke dir, bis bald.
Tausend Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Vielen Dank, danke dir.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Amir und zu seinem Buch natürlich in den Shownotes. Checkt's unbedingt mal aus. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Geschichte von Amir weitergeht. Wenn ihr mögt, dann gebt mir bitte euer Feedback. Schreibt mir, wie euch der Podcast gefällt. Dazu einfach auf meine Website gehen, gabrielrath.com. Dort gibt es auch alle News, wo ich unterwegs bin. Ihr könnt mich auch gerne buchen. Dann komme ich auch auf eure Veranstaltung als Keynote-Speaker oder Moderator. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, abonniert und weiterempfehlt. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.